Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich meinen geschätzten Kollegen Johannes Weber begrüßen.
Moin Ben, grüß dich, hallo. Wir sind jetzt ja nach der Hansa-Saison. Es ist Sommerpause aus Hansa-Sicht, aber wir haben trotzdem viel zu bereden.
Ja, locker flockig sitzen wir im T-Shirt da und den Dresscode eingehalten hat auch unser heutiger Gast, der uns zugeschaltet ist. Moin Amir Chapuzadeh.
Guten Morgen.
Ja, cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ist ja gerade so, sag ich mal, für jemanden in deiner Position eine wilde Zeit. Da gibt's viel zu regeln. Aber bevor wir so richtig einstarten, muss man ja auch erstmal nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Du bist nach Damian Rosbach der Gast, der zweite Gast, der zum zweiten Mal hier ist. Das ist ja ein Riesenerfolg.
Das ist eine Riesenehre, ja, auf jeden Fall.
Cool, auf jeden Fall, dass das klappt. Amir, vielleicht für diejenigen, die letzte Folge nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, beschreib dich doch nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, wer du eigentlich so bist.
Wer ich bin? Ich bin Amir, ich bin 43 Jahre alt, war selber 15 Jahre Fußballprofi, hatte meine längste und meine schönste Zeit bei Hansa, war selber 4,5 Jahre dann Spieler bei Hansa Rostock, in der 4. Liga, in der 2. Liga, in der Bundesliga und bin Familienvater, habe eine kleine 4-jährige Tochter. Kurz und knapp.
Ja, das ist doch kurz und kompakt. Und ja, nach der Saison ergeben sich ja immer viele Fragen. Und ich glaube, wir haben jetzt genau den richtigen Gesprächspartner, um auch so einen kleinen Einblick auf die neue Saison zu geben. Schauen wir nochmal ganz kurz zurück. Hansa hat jetzt am vergangenen Wochenende den Landespokal geholt mit euch einen 3:0-Sieg in Greifswald gegen den SV Pasto. Ja, Amir, wie hast du das Spiel gesehen und jetzt mit welchem Gefühl gehst du in die Sommerpause, nachdem ja dann leider doch der Aufstieg verpasst wurde?
Ja, ich glaube, der Landespokal war auf jeden Fall nochmal sehr wichtig für uns, um nochmal mit einem positiven Erlebnis aus dieser Saison rauszugehen, um uns für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Ich glaube auch, dass wir das Spiel schon absolut verdient gewonnen haben. Da geht immer mehr, geht weniger, aber am Ende war es für uns wichtig, weil es eine sehr, sehr schwierige Woche dann auch war vor dem Landespokal und ja, wir unbedingt nochmal das Spiel gewinnen wollten, glaube ich, haben wir das geschafft, hat eine dünne Personaldecke gehabt und somit sind wir dann auch froh, dass wir für die neue Saison auch für den DFB-Pokal wieder qualifiziert haben und den Landespokal natürlich auch wieder gewonnen haben.
Du hast es schon angesprochen, wie wichtig das war, eben diesen Landespokal zu gewinnen. In der Tabelle in der 3. Liga habt ihr die Saison auf dem 5. Platz abgeschlossen. Der 4. Platz wäre die direkte Qualifikation gewesen für den DFB-Pokal. Also für euch ging es auch um jede Menge Geld unterm Strich. Nun habt ihr die Qualifikation geschafft durch den DFB-Pokal. Einleitenden Faktor gibt es da, den SV Pasto. 2. Saisonfolge, dass es ein Verbandsligist ins Finale schafft, am Ende aber leider nicht im DFB-Pokal kicken kann. Es wurde nun schon mehrfach erwähnt, dass ihr euch das natürlich auch anders vorgestellt habt und dem SV Pasto auch was anderes gewünscht habt. Jetzt hat man gesehen, in den Zuschauerreihen, da gab es auch einen Banner aus dem Pasto-Fanblog, die gesagt haben, danke für nichts. Das ist ja dann auch eine scharfe Kritik. Wie gehst du damit um?
Ja, ich habe es im Nachgang auch nur gehört. Ja, finde es ein bisschen schade, dass man dann auch so einen Banner dann aufstellt, weil aber am Ende verbindet uns ein freundschaftliches Verhältnis, Tom Kleiminger und ich. Wir kennen uns lange. Uns wäre es auch lieber gewesen, wenn wir dann über die Liga zumindest den Landespokal erreicht hätten, den DFB-Pokal, Entschuldigung, die direkte Quali wäre uns auch lieber gewesen, einmal auch für den SV Pasto natürlich auch, aber das ist dann nicht der Fall gewesen. Noch lieber wäre es uns gewesen, wenn wir direkt aufgestiegen, dann wärst du auch direkt für den DFB-Pokal qualifiziert gewesen. Somit macht das keiner mit Absicht und finde es ein bisschen schade, dass es dann am Ende so ein Banner gab, aber nochmals, das gehört auch irgendwo zum Fußball dazu. Kann die Enttäuschung auch auf der anderen Seite irgendwo nachvollziehen, weil man sich jetzt zweimal bis ins Finale gekämpft hat, gerade auch im Halbfinale wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel und eine leidenschaftliche Leistung dann auch gegen Wismar auf den Platz gebracht hat, nach 3:0 Rückstand das Spiel nochmal 5:3 zu drehen. Von daher auch riesen Respekt auch für das, was der SV Passow geleistet hat. Nur können wir es leider am Ende auch nicht ändern, weil wir dann es nicht direkt über die Liga oder über einen möglichen Aufstieg dann geschafft haben.
Ja, Tom Kleiminger müssen wir nochmal dazu sagen, das ist derjenige, der die sportlichen Geschicke beim SV Pasto leitet. Hast ja auch schon gesagt, euch verbindet da eine gute Freundschaft. Vielleicht bügelst du das ja mal wieder aus mit einer Einladung zum Eis oder so. Ich denke, ihr kommt da aufeinander.
Davon gehe ich auch sehr.
Ja, genau. Ihr hattet ja auch schon eine Woche bevor das Landespokalfinale war, ja schon den letzten Ligaspieltag und auch dann eine Menge Zeit zu analysieren. Habt ihr die Saison schon durchanalysiert oder sind da noch Themen offen, die ihr immer noch besprechen müsst, wo ihr sagt, daraus müssen wir noch ja, irgendwas ziehen, was wir für die neue Saison auf jeden Fall brauchen?
Nein, wir haben schon eine interne Analyse dann auch gehabt mit dem Cheftrainer, eine interne auch für uns ohne Cheftrainer. Ja, klar, haben wir Dinge, die wir gut gemacht haben, die wir nicht so gut gemacht haben. Da auf jeden Fall für die neue Saison. Ich meine, Daniel hat das ja auch schon das ein oder andere Mal im Interview oder in der Pressekonferenz dann nochmal gesagt gehabt. Das Thema Restverteidigung, das Thema Boxverteidigung, das Thema Bespielen eines tiefen Blocks, dass wir die Dinge besser machen wollen und müssen. Ja, wir hatten auch dieses Jahr zu viele Ausfalltage, was mir natürlich auch nicht ganz gefällt oder uns ganz gefällt. Auch da müssen wir Dinge nochmal adaptieren und besser machen für die neue Saison. Und ja, dazu gehören aber auch Dinge, die wirklich sehr, sehr gut gelaufen sind. Ich glaube, wir haben unseren eigenen Torrekord in der Liga eingestellt. Ligarekord in der dritten Liga bei Hansa. Wir haben die dritt- oder viertbeste Abwehr gehabt und wir haben uns vielleicht die Quote noch mal in den letzten Spielen sogar noch ein bisschen zusammengehauen. Und schlussendlich 67 Punkte geholt, 7 Punkte mehr als letztes Jahr. Wir haben den Landespokal gewonnen. Also ich würde sagen, die Saison war gut, leider nicht sehr gut. Es gab ja auch schon Jahre, ich habe auch noch mal zurückgeguckt, 10 Jahre zurück, da bist du mit 67 Punkten entweder direkt aufgestiegen und das war auch mehrmals so. Und geschweige denn mit 67 Punkten warst du auch schon einige Jahre direkt in der Relegation. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Von daher können wir viele Dinge mitnehmen, die wir nächstes Jahr anders besser machen wollen oder müssen, aber auch viele gute Dinge dann mit dabei gewesen sind. Und man auch immer noch mal mit einbeziehen muss, dass die ersten 10 Spieltage leider wie letztes Jahr auch nicht so optimal liefen, wo wir, glaube ich, sogar nach 10 Spieltagen die zweit- oder drittschlechteste Offensive hatten. All das muss man ja auch irgendwie noch mal richtig einordnen.
Ja, zwischendurch wurde dann nun öfter erwähnt, das Ziel ist klar, ob es nun der Vorsitzende Ronald Maul war oder auch der Coach. Der FC Hansa wollte aufsteigen, das wurde verpasst. Nun war dann das kleine Ziel von Daniel Brinkmann, sich zu verbessern im Gegensatz zur Vorsaison. Auch das konnte man tabellarisch zumindest nicht erreichen. Man kennt es ja gerade der FC Hansa, sehr emotionaler Verein. Einige Fans drücken dann auch wieder ihren Unmut aus. Man bekommt die Leute oft einfach nicht ruhig gestellt. Gab es jemals Zweifel an der Personalie des Trainers? Oder war für dich von Anfang an klar, okay, wir machen jetzt weiter, auch wenn wir das Ziel nicht erreicht haben?
Nein, Zweifel in dem Sinne nicht, aber natürlich ging es speziell auch die ersten 10 Spieltage in eine völlig falsche Richtung, dass wir gerade über dem Strich gewesen sind. Und in der Phase haben wir natürlich öfter und mehrmals und sicherlich auch kritischer miteinander gesprochen. Und hätten wir Zweifel gehabt oder große Zweifel gehabt, dann hätten wir sicherlich dann irgendwann uns noch mehr Gedanken gemacht und vielleicht dann irgendwann noch die Reißleine gezogen. Das war nicht der Fall. Wir waren da immer im guten, engen Austausch mit Daniel, im offenen Austausch, haben immer geguckt, was vielleicht die Stellschrauben sind, an denen wir auch drehen können oder drehen müssen. Und schlussendlich haben wir es ja trotzdem dann nach dem Duisburg-Spiel geschafft, uns in eine positive Richtung zu entwickeln. Irgendwann zwischenzeitlich haben wir, glaube ich, 19 Spiele gehabt, wenn ich mich nicht ganz täusche, mit nur einer Niederlage. Waren sehr, sehr gut, sehr, sehr konstant unterwegs. Ja, dann war es leider hinten heraus dann wieder, ja, waren Spiele leider mit dabei, gerade auch die beiden Heimspiele gegen Regensburg und Viktoria Köln, die dann ja schmerzhaft waren und das Spiel in Schweinfurt. Von daher, nein, Zweifel gab es nicht, aber klar, gehen wir da tiefer rein und es geht dann nicht nur um Ergebnisse, sondern wie eine Mannschaft auftritt. Ich glaube auch in der Phase, dass die Mannschaft immer Moral bewiesen hat, sich immer wieder, wenn ich das Hinspiel in Duisburg nehme als Paradebeispiel, dass wir uns auch immer wieder zurückgekämpft haben gegen die heimstärkste Mannschaft der Liga. Ich glaube, sogar dass der MSV, meine ich, kein Spiel in dieser Saison zu Hause verloren hat. Und da haben wir uns einen Punkt erkämpft nach zwei Rückständen. Und das war dann auch vielleicht so ein bisschen das Spiegelbild der Saison, dass wir immer wieder Phasen hatten, auch in der Rückrunde, ich sag mal kurz vor Rot-Weiß Essen zu Hause und MSV Duisburg zu Hause, war ja auch nicht gerade wenig Druck auf dem Kessel, dass du die Spiele gewinnen musstest, um immer wieder irgendwie dran zu bleiben. Und von daher, ja, hat die Mannschaft immer Moral gezeigt, hat immer auch, weil das Thema auch immer irgendwo kam mit einer Mentalität, also aus meiner Sicht hat die Mannschaft auch immer wieder Mentalität gezeigt, aber am Ende die ersten 10 Spieltage, vielleicht das ein oder andere Spiel in der Rückrunde, speziell auch, wenn man die Heidentabelle nimmt, sind diese Dinge sicherlich noch ausbaufähig.
Ja, wir haben ja jetzt schon viel über die Saison analysiert. Blicken wir mal nach vorne. Da geht es ja dann auch darum, neue Ziele zu definieren. Mit welchem Ziel geht ihr denn in die neue Saison? Daniel hatte ja nach dem Landespokalsieg auf der Pressekonferenz davon gesprochen, dass man aufsteigen wolle. Natürlich will er keine großen Parolen raushauen, aber unterstütze das, was er da gesagt hat. Du warst ja da, glaube ich, auch dabei und hast zugeguckt.
Ja, für uns geht es erstmal darum, die Kaderplanung voranzubringen, dass wir wieder eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen, die Positionen, die wir besetzen wollen, halt optimal zu besetzen. Ich bin auch kein Freund davon, dann kennt ihr mich auch, irgendwelche leeren Worte, irgendwelche Parolen nach außen zu hauen, gerade jetzt in der Phase, weil du jetzt erst ein bisschen mehr Klarheit seit gestern hast, wie die Liga-Zusammensetzung ist. Jetzt gibt es noch eine offene Entscheidung mit Würzburg oder mit Leipzig. Und wenn man dann nächstes Jahr sieht, wie die Liga auch zusammengesetzt ist, wie viele Traditionsmannschaften da sind, wie viele, ja, wenn man jetzt auf den Fortuna Düsseldorf nimmt, dann sollte man erst recht keine Parolen raushauen, sondern erstmal die Arbeit machen und dann die Dinge auf den Platz bringen. Und natürlich bei Hansa oder auch in der dritten Liga mit Hansa wirst du immer ambitionierte Ziele haben und da willst du natürlich immer versuchen, um den Aufstieg mitzuspielen. So, das ist Fakt. Aber ich bin eher der Typ, der sagt dann, machen, hart arbeiten, gemeinsam arbeiten. Und das andere, da kann man vielleicht irgendwann zu einer späteren Phase, wenn man wirklich weiß, wie final der Kader aussieht, wenn man mal so ein Gefühl kriegt in der Vorbereitung, wie die Testspiele laufen, wie das Gefüge so miteinander auch umgeht. Ich glaube, dann kann man erst so ein bisschen mehr nach vorne schauen, beziehungsweise das ein oder andere an Zielen dann ausgeben als jetzt in der Phase.
Gehst du damit auch an die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen, dass du erstmal das Fahrwasser so flach hältst oder bist du da dann etwas offensiver?
Nein, da gibt es schon eine klare Kommunikation mit den Staffmitgliedern, die vielleicht neu besetzt werden, genauso mit Spielern. Oder formulieren wir unsere Vereinsziele und kurzfristig, mittelfristig etc. Daher, da wird immer offen gesprochen und da auch für uns dann auch wichtig, dass die Jungs dann wissen, worauf es dann auch bei uns, bei Hansa dann ankommt, dass sie widerstandsfähig sind, dass sie halt auch mit einem emotionalen Umfeld in beide Richtungen, wenn das Pendel schlägt, halt auch umgehen können. Und das sind dann immer unsere Gespräche, die wir dann mit potenziellen Neuzugängen dann auch machen.
Ja, du hast von neuen Staff-Mitgliedern geredet. Gestern habt ihr Arvid Schenk als neuen Torwart-Trainer vorgestellt. Wann gab es den ersten Kontakt und wie schätzt du ihn ein?
Ja, ich habe schon seit Jahren immer mal wieder mit Arvid Kontakt. Dann wird immer mal über Fußball philosophiert gesprochen, wenn man mal, ich glaube, wir hatten Testspiele mal gehabt mit VfL Osnabrück gegen Lübeck. Natürlich verfolge ich auch seinen Weg seit ein paar Jahren. Und dadurch, dass wir halt auch, als ich bei Hansa gespielt habe, war Arvid im Nachwuchs. Somit sieht man sich mal und auf den Fußballplätzen, redet dann ein bisschen über Fußball und schaut immer, was der andere dann so ein bisschen macht. Und in Osnabrück war das auch schon mal ein Thema, wo nach Rolf Meier, der dann nach langen Jahren irgendwann aufgehört hat, dass wir uns mit der Position auch beschäftigen mussten. Und ja, somit war Avid auch immer mal wieder auf meinem Zettel drauf. Ich bin dann aber in Osnabrück raus. Somit ja, hat man der VfL dann damals diese Themen dann irgendwann selbst entschieden. Und ja, jetzt, als es für uns dann irgendwann klar war, dass wir auch bei Hansa jetzt nach, ich glaube, knapp 8 Jahren, wenn ich mich nicht ganz täusche, diese Position neu besetzen wollten, haben wir uns natürlich mit dem Markt beschäftigt, welche Torwarttrainer es gibt, welche Torwarttrainer interessant sind. Und da kennt ihr mich auch. Ich habe dann halt auch schon immer so ein bisschen Fußballromantik, dass ich sage, dass es cool ist, Leute zu finden, die den Verein kennen, die einen gewissen Bezug haben und aber auch ja, inhaltlich was mitbringen, was dann auch zu dem passt, was wir uns vorstellen. Dann war es eigentlich ganz cool, dass wir ganz viele Schnittmengen mit Arvid hatten und diese Personalie dann auch umsetzen konnten, weil es auch am Anfang nicht so einfach war, weil Arvid noch einen Vertrag über den Sommer hinaus in Ingolstadt hatte. Aber da hat er sich ganz klar positioniert und wollte auch wieder zurück nach Rostock, wo seine Familie auch noch wohnt. Und er, glaube über 12 Jahre, wenn ich mich nicht ganz täusche, dann noch bei Hansa im Nachwuchs gespielt hat.
Ja, zur Einordnung. Also Amir war von 2021 bis 23 beim VfL Osnabrück und Arvid Schenk stand in der vergangenen Saison noch beim FC Ingolstadt unter Vertrag und ist im April bereits nach Rostock zurückgekehrt. Ihr spracht in der Pressemitteilung davon, dass ja ein Leitfaden und ein Profil fürs Torwartspiel entwickelt wird, eine Torwartspielidee. Wie sieht diese genauer aus? Was stellt ihr euch darunter vor?
Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es grundsätzlich ganz wichtig, als Verein Pläne zu haben. So, es fängt an einmal mit einer Fußballdena, mit einer Spielphilosophie, dass du als Verein genau weißt, okay, welcher Fußball hast du noch bei uns im Stadion, welche Spielertypen, also eine Spielphilosophie, Positionsprofile, dann gewisse Prozesse auch im Hintergrund, im Athletik, im Physiobereich ja, zu optimieren oder auch irgendwie zu organisieren, um diese Dinge dann irgendwann auch an den Nachwuchs runterzugeben. Und ich glaube, auch heutzutage musst du viel tiefer rein in die Themen, musst viel inhaltlicher rein und konzeptioneller teilweise auch rein. Und für uns auch wichtig, dass wir ja für uns auch einen Hansa-Torwart mal definieren, wie auch immer der dann final aussehen soll und dementsprechend dann auch ausbilden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, als Verein, dass du eine Richtung hast, in welche Richtung du vom Fußballspielen, von den Spielertypen her, aber auch von der Ausbildung her gehen willst. Und das muss dann schon auch vom Lizenzspielerbereich bis in den Nachwuchs, vereinheitlicht werden.
Ja, nun hast du das ein bisschen erläutert. Die Frage, die sich dann natürlich manche stellen, Dirk Orleshausen, der hatte hier noch ein Arbeitspapier, war das unter dem nicht so?
Nee, der Gollishausen hatte natürlich noch über die Saison hinaus noch einen Vertrag, aber da haben wir dann halt auch die Situation so ein bisschen analysiert, dass wir gerade 3 auslaufende Verträge auf der Position haben, dass diese Dinge jetzt entschieden werden müssen. Und wenn wir dann auf der Position was Neues machen wollen, dann ist das, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, um eben auch diese 3 offenen Positionen jetzt gemeinsam dann auch zu besetzen. Und deswegen war es für uns dann auch wichtig und klar, das Thema mit Orle offen zu besprechen, dass wir aber auch jetzt diese Entscheidung treffen und nicht jetzt 3 neue Torhüter oder wie auch immer oder in der Konstellation vielleicht mit den Torhütern nochmal weitermachen, verlängern. Ja, und dann vielleicht im nächsten Jahr die 3 noch Verträge haben und man dann erst die Entscheidung trifft. Deswegen glaube ich, war es vom Zeitpunkt her für uns jetzt wichtig, dadurch, dass die 3 Verträge auch von den Torhütern auslaufen, dass wir jetzt die Entscheidung treffen und diese Dinge mit dem neuen Torwarttrainer gemeinsam.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Wenn wir Stand heute, wir nehmen übrigens am Mittwoch, 27. Mai auf, schauen, 6 Abgänge sind bislang verkündet. Gerade, du hast es schon angesprochen, bei den Torhütern, Benjamin Upphoff und Max Hagemoser werden den Verein verlassen. Gerade Uppi, 38 Ligaeinsätze, 12-0, das ist der zweitbeste Wert hinter Aufstiegstorhüter Jonsen vom VfL Osnabrück, der blieb 19-0. Und auch die Kicker-Top-Note des FC Hansa mit 2,91 durchschnittlich. Ja, da fragt man sich, auch gerade wenn du noch gesagt hast, dass du so ein Fußballromantiker bist und gerne Spieler dabei hast, die irgendwie aus der Region kommen, mit Max Hagemoser, der ja hier aus der Region ist, der jetzt auch geht. Warum die Veränderung? Warum wollt ihr euch da neu orientieren? Warum stehen die beiden schon als Abgang fest? Und warum Philipp Klevin, der ja dessen Vertrag auch ausläuft, eben noch nicht?
Ja, bei Max ist es grundsätzlich so, das habe ich noch mehrfach gesagt, dass er ein sehr cooles Torwartprofil mitbringt, aber speziell auch das letzte halbe Jahr seine Entwicklung negativ war. Wir haben auch Spiele gehabt in der zweiten Mannschaft oder Landespokalspiele, die wir natürlich auch gemeinsam bewertet haben alle. Und zum einen, ja, die sportliche Entwicklung nicht gut war, negativ war und Max jetzt auch nach der Saison aus dieser U23-Regelung rauskommt. Von daher sind das auch Themen, die wir in meinem Gesamtkontext irgendwo sehen. Dadurch, dass nächstes Jahr viele Spieler bei uns aus der U23-Regelung rauskommen, dass wir auch darauf immer ein Auge haben. Und da macht es auch immer absolut Sinn, dass du zumindest einen Torwart immer dabei hast, der entweder ja, so gut ist und Stammelf-Torwart ist oder zumindest auf der Bank sitzt, dass du immer dort eine Position hast, wo der Torwart in der U23-Regelung ist. So, das heißt einmal die U23-Regelung, einmal die negative Entwicklung. Und auch da haben wir mit Max dann auch offen gesprochen gehabt, dass es, glaube ich, jetzt auch für ihn wichtig ist, weil er in den letzten Jahren auch sehr wenig Spielzeit gekommen ist. Und Spielzeit in der Oberliga hat er jetzt auch mehr als genug gehabt, dass er irgendwann den nächsten Schritt für sich machen muss, um sich dann auch weiterzuentwickeln, weil ein junger Spieler grundsätzlich immer spielen muss, um sich dann weiterzuentwickeln. Und das waren die Themen, die Max betreffen. Und bei Opi war es so, natürlich haben wir uns auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Auch da, er hatte ja keinen einfachen Stand gehabt, als er hierher gekommen ist, die Nachfolge von Kulke. Und bei Opi das auch oft so war, dass er sehr, sehr kritisch gesehen worden ist von außen, weil er halt ein komplett anderer Typ ist als Kulke. Aber ja, Opi sich nie aus der Ruhe bringen lassen hat, das ordentlich gemacht hat und sich dann auch weiterentwickelt hat und ja, auch auf ihn im Großen und Ganzen immer Verlass gewesen ist. Nichtsdestotrotz war es für uns jetzt auch klar, dass wir irgendwann ja, einen Umbruch da auch einleiten wollen, beziehungsweise grundsätzlich die Mannschaft verjüngen wollen, aber auch auf der Position ja, kurz- bis mittelfristig einen Generationswechsel haben wollen. Haben wir auch offen mit ihm besprochen und ja, da hat man unterschiedliche Vorstellungen gehabt von der Vertragslaufzeit. Somit stand das noch so ein bisschen im Raum und nach dem Landespokalspiel war es mir oder uns wichtig, da auch Klarheit reinzubringen und wir haben dann gesagt, okay, wenn das jetzt so das Thema ist, dann ist mir das vor allen Dingen auch wichtig, dass wir jetzt Klarheit haben, dass wir sagen, okay, dann kommen wir nicht zusammen, dass wir ihnen aber auch dankbar sind für die 2 Jahre. Ich hätte es ungern gewollt, dass irgendwann vielleicht in seinem Urlaub oder in der Pause jetzt ich zum Hörer greifen muss, und um ihm das am Telefon mitzuteilen. Und das wollte ich auch nicht, weil er ja ein Musterprofi ist und sich die 2 Jahre absolut im Dienste der Mannschaft gestellt hat. Und deswegen wollte ich, wir dann jetzt Klarheit schaffen, um auch das persönliche Gespräch zu haben und nicht irgendwie undankbar im Urlaub oder in der Pause per Telefon.
Ja, vielleicht einmal ganz kurz zur Einordnung. Wir haben jetzt schon mehr von dieser U23-Regel gesprochen. In der dritten Liga sind Vereine dazu verpflichtet, zu jedem Pflichtspiel mindestens 4 Spieler auf dem Spielberichtsbogen aufzuführen, die halt dem U23-Alter angehören und ja, also staatsangehörig eines EU-Mitgliedstaates sind. Genau, und das ist so die Regel dahinter. Das wissen viele wahrscheinlich nicht. Ganz interessant auch mal zu wissen.
Ja, und da fallen ja auch einige Spieler raus, wie schon angerissen, Max Hagemose, dann glaube ich, Lukas Wallner auch, glaube ich, zum 30.06. oder so, hat diese Regel so ihren Bestand. Benno Dietze, glaube ich, auch.
Jonas Dürkner und je nachdem vielleicht auch Felix Ruschke, da weiß man ja noch nicht, wie es weitergeht. Aber vielleicht blicken wir erstmal weiter noch auf die Abgänge, die schon feststehen. Johannes, das sind ja noch
Ja.
mehr neben den beiden Torhütern.
Genau, Nico Neidhardt wurde verabschiedet nach 7 Jahren beim FC Hansa, also mit 200 Pflichtspielen, glatt 200 Pflichtspiele. Schön, dass er wenigstens noch auf die Marke kam. Adrien Lebeau wurde verabschiedet, Christian Kinsombi, der auch schon jetzt in Cottbus unterschrieben hat, und Viktor Berg. Bei Viktor Berg würde mich mal interessieren, das ist jetzt schon einen von drei Leihspielern, den ihr verabschiedet habt. Warum seid ihr da zur Entscheidung gekommen, dass ihr da ja ihn zurück nach Djurgårdens erstmal lasst?
Ja, am Ende muss man ja auch da wieder gucken. Da sind ja auch immer drei Parteien an einem Tisch, also Viktor Berg und auch sein Verein. Ich glaube grundsätzlich, dass Viktor offen dafür war, auch bei Hansa weiter an Bord zu bleiben. Nichtsdestotrotz hat sein Verein vor knapp 2 Jahren, wenn ich mich nicht ganz täusche, 700 oder 800.000 Euro mal investiert. Das heißt, er hat noch 2 oder 2,5 Jahre Vertrag. Dementsprechend haben Sie natürlich auch gewisse Vorstellungen, was eine Ablöse betrifft. Und auch da ist es so, dass wir das auch ja in so eine Entscheidung mit einbeziehen müssen. Und ja, da sind die Zahlen natürlich für einen Drittligisten deutlich zu hoch. Und damit können wir das aktuell nicht bedienen. Und ja, haben ihn jetzt auch erstmal dann verabschiedet und gesagt, wir können gerne im Austausch bleiben. Und gucken, wie sich die Dinge entwickeln, aber die Vorzeichen aktuell nach mehreren Gesprächen auch mit seinem Verein sind aktuell für uns nicht wirtschaftlich darstellbar. Das sind dann jetzt keine kleinen Summen, die da irgendwie auf dem Tisch liegen. Hat er gesagt, was er mal gekostet hat und wie lange sein Vertrag noch geht. Von daher ist das Thema sicherlich auch ein bisschen schwieriger aktuell.
Du sagst, aktuell ist es komplett ausgeschlossen, ist die Personalie abgehakt oder liegt sein Spielerprofil irgendwo doch noch ganz tief unten auf dem Schreibtisch?
Ja, ausgeschlossen sind solche Themen im Fußball nicht oder nie. Und da geht es ja auch oft um Timing. Es kann sein, so das war bei Sigurd Haugen letztes Jahr genauso, dass anfangs oder in der Saison die Zahlen natürlich noch ganz anders waren und die Gedankengänge von seinem Verein. Und ja, später, nach, weiß ich nicht, 8 Wochen, nach 2, 3 Monaten, die Preise dann runtergegangen sind, dass dann halt immer so die Situation, kannst du warten, willst du warten, willst du weiter pokern? Kann mal gut gehen, kann mal nicht so gut gehen. Da muss man immer gucken, was der Markt dann auch hergibt. Gibt es vielleicht mal einen günstigeren Spieler, gibt es mal einen ablösefreien Spieler? Und ja, wie gesagt, der Preis kann runtergehen, muss aber auch nicht. Und somit schließen wir Dinge nicht aus. Aber so viel Hoffnung machen wir uns in dem Fall ehrlich gesagt auch nicht. Von daher versuchen wir parallel dazu noch andere Optionen zu schaffen, die sportlich passen, die aber auch wirtschaftlich für uns darstellbar sind.
Ja, du sprichst es davon, dass sich die Preise immer entwickeln. Wie entwickeln sich denn die Preise bei Emil Holten, der ja bester Torschütze jetzt in der abgelaufenen Saison war, wo viele Fans hoffen, dass ihr ihn ja fest verpflichten könnt? Wie ist da aktuell der Stand und wie ist der Austausch auch mit Elfsborg?
Ja, wir haben Austausch. Wir haben mit ihm einen guten Austausch, mit seinem Berater einen guten Austausch, auch mit seinem Stammverein aktuell sind wir ja im guten Austausch, würde ich mal sagen. Aber schlussendlich ja, ist da nichts entschieden. Wir versuchen natürlich, Emi zu halten, wenn es geht. Auch da wieder sind wir dann natürlich auch ein bisschen abhängig von seinem.
Ja, neben Emil Holten sind ja noch mehrere Spieler wo die Situation noch nicht ganz geklärt ist. Es gibt noch offene Personalien, darunter Philipp Klewin, hatten wir schon gesagt, war so der dritte Torwart und war nur einmal im Ligakader, durfte im Pokalendspiel zwischen den Pfosten stehen, genauso wie Eigengewächs. Felix Ruschke hatte so eine richtige Seuchensaison, verletzungsbedingt ganz, ganz lange ausgefallen, kommt nur auf 2 Kurzeinsätze. Dann gibt es die Personalie Jan Mader, der zwar 30 Spiele gemacht hat, dann aber ausgebremst wurde von einem Kreuzbandriss, fällt lange aus. Und eben Lukas Kunze, der aus Bielefeld ausgeliehen wurde im Winter, hatte so ein bisschen Startschwierigkeiten, würde ich sagen. Am Ende dann aber 12 Einsätze und auch ein Tor, genauso wie Cedric Harenbrock, der sich mit 4 Treffern in die Torschützenliste eintragen konnte, aber eben auch so ein bisschen, ja, doch verletzungsanfällig ist. Amir, das sind ja nun noch ein paar Namen. Wie steht's denn um die offenen Personalien? Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, wir sind dort mit den Jungs auch im Austausch. Bei Lukas Kunze haben wir gesagt, dass wir jetzt mal schauen, mal das ganze Thema jetzt mal beidseitig einfach mal ein bisschen sacken lassen und gucken. Grundsätzlich schätzen wir Lukas sehr, weil er sehr, sehr mannschaftsdienlich ist und vom ersten bis zum letzten Tag sehr, sehr professionell war. Einer ist, der in jedem Training immer Gas gibt. Ich weiß, dass solche Wintertransfers oft nicht einfach sind, auch für die Jungs. Die kommen in ein neues Umfeld, in ein funktionierendes Team. Aber er war gleich vom ersten Tag an sehr, sehr gut integriert in der Mannschaft. Und von daher, ja, sind wir da aktuell noch, wo wir intern noch sehr, sehr viel Pro-Kontra diskutieren. Ja, Ruschi hat leider das Thema bisschen die letzten Jahre, es war jetzt nicht nur die letzte Saison, auch im Nachwuchs teilweise, dass er immer mal wieder ein paar Wehwehchen hatte, Verletzungen hatte, die ihn auch immer wieder aus seinem Rhythmus gebracht haben. Auch da haben wir gesagt, okay, wir würden den Vertrag noch mal verlängern. Der Ball liegt jetzt bei Ruschi und seinem Berater. Von daher Ausgang offen. Bei Sadie Harenbrock haben wir auch hinterlegt. Wenn er dann gesund und fit ist und in seinem Rhythmus ist, dass er auf jeden Fall ein Mehrwertspieler für die Mannschaft ist, sportlich, aber auch charakterlich. Auch da ist es so, dass Sadie und sein Berater das wissen, dass sie sich in Ruhe ihre Gedanken machen, ob sie dann bei Hansa bleiben wollen oder er vielleicht wieder einen anderen Schritt geht. Habe ich jetzt vergessen. Genau, Jan Mader. Bei Jan war es so, da hatten wir auch eine offene Kommunikation in der Winterpause mit seinem Berater. Da war die klare Aussage auch von der Seite, dass man in der dritten Liga nicht zwingend nochmal verlängern würde, dass Jan dann eventuell in die Tschechei zurückgehen würde. Oder vor allen Dingen, Jans Traum ist immer mal die MLS gewesen, beziehungsweise auch es gab Anfragen aus Asien. Also er hätte in dem Alter, glaube ich, nochmal Lust gehabt auf so ein Auslandsabenteuer. Und das war auch offen und klar kommuniziert, auch vom Berater, was völlig in Ordnung war. Jetzt ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt für ihn persönlich gewesen mit seiner Verletzung kurz vor Saisonende. Wir werden ihn auf jeden Fall nochmal Vertrag anbieten. Nichtsdestotrotz werden und müssen wir auf der Position 2 Spieler holen. Also es ist ehrlich gesagt eher ein Vertrag, um ihm die Möglichkeit zu geben, hier wieder seine Reha zu machen, um wieder gesund zu werden. Nichtsdestotrotz müssen wir auf der Position 2 Spieler holen und aller Voraussicht nach wird er Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres dann wieder, wenn die Reha vernünftig läuft, wieder trainieren bzw. spielen können. Aber natürlich müssen wir auf der Position 2 Spieler holen. Und wenn zu dem Zeitpunkt auch beide vielleicht hoffentlich performen und gesund sind, dann wäre Jan, und das haben wir auch offen besprochen, erstmal die Nummer 3 auf der Position.
Genau, Philipp Klewin hatten wir noch offen, der als Nummer 3 in dieser Saison agiert hat. Wie ist da der Stand? Geht es für ihn weiter? Er ist ja auch schon jemand, der ja so genauso erfahren ist wie Benjamin Upov.
Ich glaube, Philipp Klewin ja auch noch ein Spieler, der ganz gute Kontakte auch schon hat zu Avi Cenk, dem neuen Torwarttrainer, haben beide ja auch Vergangenheit beim VfB Lübeck. Ist das vielleicht so ein Grund, wo man sagt, wo auch Avi als neuer Torwarttrainer gesagt hat, oh, mit Philipp würde ich gern zusammenarbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Das hat Avi da auch positioniert. Und Philipp ist auch einer, der in der Kabine sehr, sehr gut ankommt. Bei den Jungs ein guter Ansprechpartner für die Jungs ist und immer mal wieder auch für den einen oder anderen Spaß zu haben ist, sich immer auch im Dienst der Mannschaft stellt. Von daher hat Avi das ganz klar formuliert. Ja, da sind wir auch positiv gestimmt und dadurch, dass Philipp 1 oder 2 Jahre, ich weiß nicht genau, unter Avi schon trainiert und gespielt hat, kennt er natürlich die ganzen Abläufe vom Torwarttraining von Avi, kennt die Rolle bei uns und somit ist, glaube ich, sowohl bei Arvid als auch bei Philipp die Wertschätzung gegenseitig sehr groß. Und ja, ich meine, am Ende hat Philipp ein gutes Profil, ist sehr erfahren, hat über 200, 250 Drittligaspiele. Gerade auch in Lübeck, finde ich, hat er die 2 Jahre einen sehr, sehr guten Eindruck auch gemacht. War einer der Notenbesten, weiß ich nicht, aber einer der mit besten Torhüter auch in der Liga und von daher glaube ich, dass es dann auch ganz positiv, ganz gut ist, weil er eben auch die Abläufe von das Torwarttraining von Arvid sehr, sehr gut kennt.
Ja, tiefe Einblicke auf jeden Fall, Amir. Vielen Dank dafür für deine Offenheit. Die Frage ist vielleicht nochmal insgesamt, mit wie vielen Veränderungen ist denn insgesamt zu rechnen? Wir haben jetzt nur über diese offenen Spieler gesprochen. Es kann natürlich auch immer noch mal dazu kommen, dass ein Spieler den Verein verlässt, der vielleicht noch Vertrag hat. Wie sieht's da aus? Mit wie vielen Veränderungen rechnest du am Ende? Und wird es ein Umbruch? Und ab wann ist ein Umbruch für dich eigentlich ein Umbruch?
Ja, ich glaube, das kann man immer nicht so anhand von Zahlen sagen, wann ein Umbruch ist. Ja, es ist ein Umbruch, aber ich glaube, es ist ein kleinerer Umbruch als jetzt vor 2 Jahren oder auch im letzten Jahr. Wir haben ja gesagt, die Außenverteidigerposition auf der rechten Seite, dass wir 2 Positionen neu besetzen werden. Links die Position neu besetzen werden. Auf der Torhüterposition sind die Dinge, die Themen ja klar, dass wir, das Thema Philipp ist klar, aber dass wir auch nach einer neuen Nummer 2 und Nummer 1 gucken und Ausschau halten. Im Mittelfeld auf der 8 haben wir die Augen und Ohren offen. Auf der 10er-Position haben wir die Augen und Ohren offen. Auf dem Flügel und im Sturm. Sturm 1 bis 2 Positionen, je nachdem, wie gesagt, was mit Emil dann auch passiert. Von daher würde ich sagen, das Grundgerüst steht erstmal. Gerade die Innenverteidigung im Mittelfeld, speziell auch, weil die Jungs dort Verträge haben. Im Sturm haben wir 2 von 4 Positionen besetzt. Lubschi kommt erstmal zurück. Die Situation werden wir auch nochmal besprechen und analysieren. Von daher glaube ich, dass das Grundgerüst erstmal steht.
Ja, die Fans warten ja schon sehnsühftig dann auch auf Neuzugänge. Kannst du da schon sagen, in welchem Zeitraum vielleicht so die ersten Verkündungen kommen werden? Oder sind da wirklich noch alle Sachen offen? Oder habt ihr schon was festgezurrt?
Wir wollen uns ja am Wecker stellen.
Also wir haben schon gute Gespräche geführt. Wir werden sicherlich auch zeitnah das eine oder andere dann auch verkünden. Ich vermute, dass jetzt spätestens, wenn die allerletzte Entscheidung jetzt auch in der Regionalliga bezüglich der Relegation die Entscheidung dann klar ist, dass der Markt noch mehr in Schwung kommt bis zur WM. Dann glaube ich, während der WM wird wieder sehr ruhig werden, wie vor 2 Jahren auch, als die EM gewesen ist. Und nach der WM, glaube ich, wird wieder sehr, sehr viel Schwung kommen, wo die Dominosteine dann von oben bis nach unten dann irgendwann fallen. Und also es wird kurzfristig jetzt auch das eine oder andere verkündet. Aber da muss man halt auch immer geduldig sein, weil wir jetzt nicht so viele Positionen besetzen werden oder wollen wie vor 2 Jahren oder wie auch im letzten Jahr, sondern so einen Feinschliff machen wollen von, weiß ich nicht, 6 bis 8 Positionen plus minus. Das ist überschaubar und auch da wollen wir auch ein bisschen geduldig sein, weil das ein oder andere Profil, was natürlich spannend ist und auch sehr interessant ist, vielleicht auch zum späteren Zeitpunkt erst aufgehen kann, was wir auch vor ja, im letzten Jahr gesehen haben. Ich glaube, am letzten Transfertag mit Emil Holten, vor 2 Jahren am letzten Transfertag mit Sigurd Haugen, beziehungsweise auch vor 2 Jahren in den letzten 2 Wochen, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren es dann Rainer Deri, Sigurd Haugen, King Manu. Das sind die, die ich gerade im Kopf habe. Und da muss man immer auch geduldig bleiben.
Ja, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du eventuell beim Relegationsspiel zwischen Greuther Fürth und Rot-Weiß Essen im Stadion warst. Vielleicht magst du ja was dazu sagen und vielleicht nennst du ja auch mal einen Grund deiner Reise. Hattest du einfach Bock auf ein bisschen Fussi gucken unterhalb der Woche oder hattest du da einen speziellen Spieler vielleicht ganz genau im Auge?
Ja, wir sind ja jetzt auch, dadurch, dass es Spiele sind, die für uns relevant sein können, von den Spielern her ist Finker unterwegs, sind die Jungs aus dem Scouting mal unterwegs. Für mich war es jetzt auch wichtig, auf jeden Fall mir das Spiel auch nochmal im Stadion anzugucken, weil auch dort bei beiden Vereinen vielleicht mal Spieler dabei sind, die relevant sein können. War natürlich, muss ich auch sagen, extrem hart, wenn du dann kurz vor der Einfahrt in Fürth bist und auf der Autobahn schon die ganzen Hessen-Fans mit ihren Schals und mit ihren Trikots siehst. Das hat schon sehr wehgetan, so ehrlich bin ich auch. Nichtsdestotrotz, ja, war es ein spannendes Relegationsspiel, glaube ich, das auch hätte absolut in die andere Richtung gehen können, wenn nicht sogar müssen, wenn ich die Torchancen sehe, die Rot-Weiß Essen dann auch hatte, in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Von daher waren es wieder gute Eindrücke, die man dann auf live irgendwo gewinnt.
Ja, bezüglich neuer Spieler ist ja auch immer so ein Thema, rücken Spieler aus dem Nachwuchs auf im Sommer. Werdet ihr da vielleicht den einen oder anderen in der Vorbereitung mit dazu nehmen aus der jetzigen U19?
Ja, da werfen wir immer einen Blick auf unseren Nachwuchs. Das haben wir auch immer gesagt und betont. Aber dafür müssen ja, muss es auch Jungs oder Profile geben, wo wir gemeint sportlich, menschlich überzeugt sind. Wir hätten für nun Ole Lang und wir haben ihm auch einen klaren sportlichen Plan gezeigt. Er war ja auch schon teilweise im Training bei uns. Er hat sogar ein Testspiel gegen Arminia Bielefeld gemacht. Er hat sich jetzt gegen Hansa entschieden für etwas anderes. Das ist dann auch okay. Und so ehrlich muss man sein, man hat halt nur pro Jahr maximal 1 bis 2 Spieler oder Jungs, wo man sagt, die haben vielleicht das Potenzial, um ja auch kurz- bis mittelfristig dann eine Rolle zu spielen. Wir haben jetzt Fiete, der ja jetzt dieses Jahr Abitur hatte, Führerscheinprüfung hatte, leider eine Verletzung zwischendurch hatte. Und von daher wollen wir Fiete noch weiter mit Geduld aufbauen. Felix Spogris war das ein oder andere Mal im Training mit dabei, hat auch gute Leistungen im Nachwuchs gebracht, aber hat sich auch im Training bei uns ordentlich präsentiert. Es kann sein, dass wenn er weiter gute Leistung bringt, er hin und wieder mit dabei ist, aber ja. Also aktuell ist vielleicht noch Felix einer, der mit dabei sein kann und ja, wir haben jetzt eine neue Personalie auch im NLZ mit Lennart Clausen. Auch da werden wir jetzt enger und noch regelmäßiger, wie es auch zuvor schon mit Uwe Ehlers und Michael Mayer gewesen ist, ob nochmal in den Austausch gehen, sobald er den Überblick auch hat. Also die Tür ist weit offen und dann liegt es immer an den Jungs selbst. Und man muss auch immer sagen, auch da das Einordnen, dass es ja pro Jahrgang vielleicht mal 1 gibt oder 2 gibt und du nicht jedes Jahr immer 3, 4, 5 Jungs hast, die du dann auch rausbringst oder rausbringen kannst oder oben in der ersten Mannschaft installieren kannst.
Ja, Fiete, um das nochmal klarzustellen, Fiete Bock. Man sagt ja immer so schön, nach der Saison ist vor der Saison. Nun haben wir gerade über das Relegationsspiel gesprochen. Rot-Weiß Essen bleibt in der dritten Liga. Nicht die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die bleibt weiter in der zweiten Liga aus Hansa-Fansicht vielleicht. Naja, wenigstens ein kleines Lächeln auf der Lippen, dass es doch nicht die allerweitesten Reisekilometer sind. Es wird jetzt noch ein Startplatz in der dritten Liga vergeben. Das entscheidet sich zwischen Lok Leipzig und den Würzburger Kickers, dein Ex-Verein. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie blickst du vielleicht insgesamt auf das Teilnehmerfeld in der dritten Liga und wünsche dir dein Ex-Verein, die Kickers in der Liga oder vielleicht doch auch noch mindestens einen weiteren Ostverein mit Lok Leipzig?
Ja, natürlich dadurch, dass ich auch eine sehr erfolgreiche Zeit als Kapitän in Würzburg hatte, drücke ich natürlich den Würzburgern die Daumen, dass sie den Sprung in die dritte Liga wieder zurückschaffen. Ja, ich bin ja mit dem Verein von der Regionalliga bis in die zweite Liga als Kapitän aufgestiegen, habe noch einen guten Kontakt auch dorthin und von daher, ja, was heißt fiebere, aber schaue ich natürlich schon eher auf die Würzburger und habe keinen Bezug jetzt nach Leipzig. Und von daher werden es auf jeden Fall nochmal zwei sehr, sehr hart umkämpfte, spannende Spiele auch für die Zuschauer. Und ja, da glaube ich, kann es auch wieder in alle Richtungen gehen in zwei solchen Spielen. Man hat es ja jetzt auch gesehen in der Relegation Paderborn gegen Wolfsburg. Wolfsburg geht in Führung, ist gut im Spiel, kriegt dann Platzverweis und Platzverweis kippt das ganze Spiel und Wolfsburg muss dann ja über 80 Minuten in Unterzahl spielen. Und von daher bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Das Teilnehmerfeld wird ja nicht einfacher als dieses Jahr, gerade wenn man sieht, dass Fortuna Düsseldorf sehr, sehr überraschend auch abgestiegen ist für mich. Ich glaube, damit hätte keiner gerechnet. Die standen vor, glaube ich, 2 Jahren kurz vorm Bundesliga-Aufstieg, haben nach dem Hinspiel, ich glaube, 3-0 in Bochum, dann das Rückspiel noch verloren und im Elfmeterschießen, glaube ich, dann den Sprung in die erste Bundesliga nicht geschafft. Von daher kommt ein sehr, sehr großer Player auch wieder in die dritte Liga mit einem sehr erfahrenen sportlichen Leiter mit Sami Arabi. Alemannia Aachen hat ja zuletzt auch gezeigt, dass sie sich sehr, sehr gut, sehr positiv entwickelt haben. Gindorf wird zwar gehen, Schröss bleibt da. Von daher wird Alemannia Aachen sicherlich eine gute Rolle spielen. Preußen Münster glaube ich auch, dass die einen sehr guten Trainer haben, dass sie sich auch als Verein die letzten Jahre sehr weiterentwickelt haben. Das Stadion jetzt auch irgendwann zeitnah fertiggestellt ist. Also Münster würde ich auch rechnen. Und dazu gibt es dann halt immer noch die Mannschaften Ingolstadt, Wiesbaden, Saarbrücken, Pferl, die es die letzten Jahre auch immer gut gemacht haben in der Liga, MSV Duisburg, die knapp gescheitert sind, Rot-Weiß Essen, die knapp gescheitert sind und viele Traditionsmannschaften dann auch mit dabei sind. Also ich glaube, für den Fan, für Magenta wahrscheinlich sicherlich eine sehr attraktive Liga und ja, wird auf jeden Fall schon eine Herausforderung werden.
Ja, auch wir als OZ freuen uns natürlich auf die eine oder andere neue Auswärtsfahrt, denn nach Düsseldorf oder dann vielleicht nach Leipzig oder Würzburg. Allerdings tauchte ja letztens so eine Karte auf. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Hansa ganz oben, da ganz alleine im Norden und dann die ganzen Vereine süd- und westlich verteilt. Ja, inwiefern stellt euch diese ja dann doch noch weiter werdenden Entfernungen logistisch und auch finanziell vor mehr Herausforderungen?
Ja, finanziell definitiv, weil da ja sehr, sehr weite Reisen für uns mit dabei sind und du dir dann immer die Frage stellst, okay, kannst du es dir dann leisten, zu fliegen, kannst du es dir nicht leisten und in Summe ist das schon sehr, sehr viel Geld, was viele andere Mannschaften nicht haben und ja, organisatorisch etc., also ich sag mal, organisatorisch werden die Dinge ähnlich sein, aber trotzdem logistisch und von dem Ganzen drumherum sind das schon auf jeden Fall Herausforderungen. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, die kürzeste Fahrt wird dann vielleicht sein, wenn Leipzig aufsteigen sollte. Also ich denke, Leipzig und Meppen mit jeweils 4 bis 5 Stunden werden schon fast die kürzesten Reisen sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber es gehört auch dazu, dass wenn wir auch professionell so nehmen, wie es ist. Und das haben wir, glaube ich, dieses Jahr auch gut hinbekommen. Ich glaube, wenn man auf die Auswärtstabelle guckt, sind wir, glaube ich, die zweitbeste Auswärtsmannschaft, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und von daher haben wir es auch vernünftig.
Ja, damit das Heim vielleicht nächste Saison genauso rosig aussieht, vielleicht nochmal kurz, bevor wir zur Wahl des Spieler des Monats kommen von unseren Zuhörern und Zuschauern, ganz kurz und knackig einmal die Facts. Wie sieht's aus? Das Team befindet sich jetzt in der Sommerpause. Wie lange haben die Spieler frei? Wann ist der Trainingsstart geplant? Welche Testspiele stehen schon fest?
Die Jungs haben knapp 4 Wochen frei. Ende Juni fangen wir an mit 2 Tagen Testung, wo wir ja mit jedem Spieler verschiedene Tests durchführen, physiotherapeutisch, aber auch athletisch. Das wird, ich glaube am 25. oder 26.06., das müsste ein Freitag sein, also Freitag, Samstag sind Testungen vorgesehen und am Sonntag ist dann das erste offizielle Mannschaftstraining.
Wie sieht's aus? Gibt's schon Testspiele neben dem großen Watford-Spiel, wo ihr schon die Gegner in trockenen Tüchern habt? Und gibt es vielleicht auch noch in diesem Jahr trotz des ja, Auswärts-Highlight-Spiels auch noch einen großen Namen im Ostseestadion zu sehen?
Ja, wir haben natürlich schon alles durchgeplant jetzt für die 6-wöchige Vorbereitung mit Trainingslager, mit Testspielen. Und es wird auch nochmal, ähnlich wie in den letzten Jahren, eine Generalprobe geben bei uns im Ostseestadion mit einem attraktiven Gegner. Und ich denke auch, dass die Dinge dann zeitnah von Marit kommuniziert werden.
Da sind wir natürlich ganz gespannt. Trainingslager wie eh und je in Neuruppin?
Genau.
Wunderbar. Ich glaube, da kennen sich die Hansa-Fans mittlerweile auch schon gut aus und fühlen sich da wohl und ihr als Mannschaft sicherlich auch. Und ganz wohl fühlen sich auf jeden Fall auch unsere Zuhörer und Zuschauer bei der Wahl des Spieler des Monats. Wir haben euch da draußen wieder gefragt, wer schnappt sich den Titel? 4 Spiele standen im Mai an. Das Gute, Positive, keine Niederlage, 3 Siege, ein Unentschieden. Zu den Spielen 1-1 gegen Aachen, danach ging es bergauf. 5-3 Sieg gegen Stuttgart 2, 4-3 auswärts in Saarbrücken und eben der, ja, doch der erfolgreiche Abschluss im Landespokalfinale gegen den SV Pasto mit 3-0. Insgesamt 13 Treffer von 6 verschiedenen Spielern. Und ja, ihr da draußen wart euch alle einig. Zum Abschluss habt ihr nochmal einen ganz verdienten Spieler gewählt. Gewonnen hat die Abstimmung Nico Neidhardt. 7 Jahre die Kogge auf der Brust. 200 Pflichtspiele für den FC Hansa. Herzlichen Glückwunsch von unserer Stelle aus. Dahinter Maxi Kraus knapp, der ja wirklich eine hervorragende Leistung gezeigt hat in diesem Mai. Und auf Platz 3 Danish Dynamite Emil Holten.
Ja.
Die Treppchenplätze, Johannes. Bist du einverstanden?
Bin ich total mit einverstanden. Ist, glaube ich, nochmal eine sehr ehrenhafte Wahl am Ende. 3 Mann, auch 3 Charaktere, die ich sehr mag, mit denen ich sehr gerne Gespräche geführt habe nach den Spielen. Und ja, denke mal, damit kann ich leben und auch gut in die Sommerpause gehen.
Amir, du auch?
Ja, ich auch absolut. Nico hat sich das auch absolut verdient, der über 7 Jahre hier im Verein gewesen ist, viele Höhen und Tiefen miterlebt hat. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es auch nicht selbstverständlich, dass du so lange im Verein bist. Deswegen, ja, sind wir da Nico auch sehr, sehr dankbar und einer, der sich auch immer in Dienste der Mannschaft gestellt hat. Ja, so hart das auch ist, diese Gespräche bringen mir natürlich auch immer keinen Spaß, mit dem einen oder anderen, wenn man dann Entscheidungen trifft, die dann auch zu kommunizieren. Das sind keine schönen Gespräche. Es ist auch nicht so, dass mir das immer leicht fällt, aber am Ende bin ich nun mal dafür da, auch mit meinem Team zusammen, also Trainer, Scouting, Entscheidungen zu treffen. Da wird es nicht nach Sympathien gehen, da wird es halt immer zum Wohle der Mannschaft, des Vereins auch irgendwo gehen. Und in diesem Fall ist es natürlich besonders schmerzlich auch, weil Nico, das hat er jetzt auch mehrfach gesagt, ne, absolute Identifikation auch mit dem Verein hat. Ich glaube, seine Lebensgefährtin auch aus oder um Rostock kommt. Und speziell die beiden Gespräche mit Dirk Gorleshausen und Nico Neidhardt waren sicherlich keine einfachen Gespräche, die wir laufen.
Ja, das gehört, denke ich mal, dazu in deiner Position. Die anderen machen Urlaub. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Freie Zeit gar
Ja,
nicht irgendwie auf dem
vielleicht.
Plan, ne?
Ja, vielleicht möchte ich auch in dem Kontext auch nochmal das erwähnen, weil da jetzt so ein bisschen Unmut aufkam. Also wir hatten am Samstag nach dem Landespokalspiel, also schon bevor Dinge jetzt nochmal von Marit kommuniziert werden mussten, haben wir nochmal einen schönen Saisonabschluss gehabt mit den Jungs zusammen, mit ihren Familien, Partnerinnen zusammen, dass sie die Saison ausklingen lassen haben. Da hat Ronny Maul dann nochmal eine Ansprache an die Mannschaft gehabt und sehr, sehr gute Worte gefunden. Und auch da haben wir gesagt, weil es jetzt im Saisonfinale nicht möglich gewesen ist. 2 Spieltage vor Schluss war unser letztes Heimspiel gegen Stuttgart, weil es da noch um was für uns ging, um einen möglichen direkten Aufstieg und genauso im letzten Spiel, zumindest um die Relegation, dass wir die Jungs natürlich nicht verabschieden konnten. Aber da war jetzt auch die Aussage schon am Samstag und nicht jetzt erst, als der Unmut aufgekommen ist, dass wir alle Spieler und auch Dirk Orleshausen noch mal in einem vernünftigen Rahmen in unserem Stadion verabschieden wollen, 2 Termine anbieten wollen. Also einmal die Generalprobe im Stadion, dass wir diejenigen, die jetzt den Verein verlassen, nochmal einladen mit ihren Partnerinnen, Kindern, um eben gebührend verabschiedet zu werden im Stadion. Wir haben nochmal einen zweiten Termin. Ich glaube sogar, das müsste der DFB-Pokal dann sein, sobald der terminiert ist, dass wir in diesem Zuge zu diesen beiden Terminen die Jungs nochmal mit ihren Freundinnen, Frauen, Kindern einladen, damit sie halt nochmal den Rahmen bekommen, den sie sich auch verdient haben.
Ja, ich glaube, tolle und gute Geste und auch verständlich bei diesem ja doch dann noch sehr offenen und dramatischen Saisonfinale.
Ja, genau. Und ansonsten für mich aktuell, Urlaub ist schwierig. Wir versuchen, unsere Planung voranzubringen. Wir führen natürlich aktuell viele Gespräche, haben vielleicht das ein oder andere persönliche Treffen noch. Und ja, deswegen kann ich jetzt nicht abschalten oder einfach mal in Urlaub, sondern ja, das sind so Sachen, die mir auch keine Ruhe lassen. Und wir erstmal unsere Arbeit machen wollen, um in der Kaderplanung dann auch voranzukommen.
Ja, online bleiben wie Amir, das könnt auch ihr. Deswegen nochmal der Aufruf an euch. Ab heute, dem 27. Mai, habt ihr die Chance, auf der Homepage der Ostsee-Zeitung den Spieler der Saison zu wählen, zu küren. Und unter allen Teilnehmenden, die sich registriert haben, hauen wir auch noch eine raus. Das ist ja wie Freibier im Stadion. Da gibt es nochmal einen schönen Gutschein für den Hansa-Fanshop, also haltet euch ran, vielleicht könnt ihr euch dann schon das neue Trikot für die kommende Saison shoppen. Wir drücken euch die Daumen, lasst eure Stimme da und wir sind natürlich gespannt, wer sich den Titel Spieler der Saison holt. Ja, spannende Geschichten hatten wir mit dem FC Hansa in dieser Saison auf jeden Fall genügend, aber wem das immer noch nicht reicht, den empfehle ich unseren neuen OZ-Podcast. OZ, die Story, in der wir die Recherchen von unseren Kollegen nochmal etwas genauer beleuchten. Und da haben wir gerade den spannenden Fall um die Anastasia-Bewegung. Das ist so eine völkisch-esoterische Bewegung, die eine Schule in Mecklenburg-Vorpommern versucht hat zu unterwandern. Auf jeden Fall alles ganz spannend und von mir aus klare Hörempfehlung. Klickt euch da unbedingt mal rein. Amir, vielen Dank für deine Zeit hier heute in dieser ja doch auch aufregenden Zeit für dich. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Glück bei Telefonaten und anstehenden Vertrags- und Spielergesprächen und natürlich auch Erfolg. Ja, wir drücken dir den Daumen.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, auch von mir vielen Dank, Amir, und auch dafür, dass du die einzelnen Personalien auch nochmal erklärt hast, woran es am Ende gelegen hat, dass mit dem einen oder anderen verlängert wurde und wie denn das andere, die offenen Gespräche laufen. Und ja, wünschen wir, wie gesagt, viel Verhandlungsglück und ja, schauen, wer denn zum Trainingsauftakt dann schon auf dem Platz steht.
Ja, bevor wir hier die Aufnahme stoppen, vielleicht, Amir, jetzt auch nochmal deine Chance an die Hansa-Fans zu richten. Was müssen die Leute jetzt unbedingt wissen nach dieser Saison? Welche mutigen Sprüche gibst du ihnen mit für die kommende schwere Aufgabe im nächsten Spieljahr?
Ja, ich möchte mich eigentlich nur herzlich bedanken für diesen unfassbaren Support auch wieder diese Saison. Wenn man wieder schaut, ich glaube, knapp 25.000 Zuschauer im Schnitt im eigenen Stadion, auswärts auch immer ausverkauft, egal ob unter der Woche, ob an den Wochenenden, ob mittags, ob abends. Also da ein riesen Dankeschön für den Support. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass auch gerade, wenn man die Kilometer sieht, wie weit die Auswärtsfahrten für uns dann teilweise auch sind, dass ja unsere Fans immer uns unterstützen und auch so zahlreich unterstützen. Und dafür möchte ich einfach nur Danke sagen mit allen Auf und Abs, die wir dann auch diese Saison hatten. Und deswegen blicke ich auch positiv in die neue Saison, dass wir unsere Arbeit machen, dass wir eine gute Mannschaft dann auf die Beine stellen, eine Mannschaft, die dann auch als Mannschaft zusammen agiert, um dann auch eine erfolgreiche Saison gemeinsam zu spielen mit vielen positiven und schönen Momenten zusammen.
Hussa, in diesem Sinne, vielen Dank da draußen an euch. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.